Man fragt sich immer, muss ich jetzt wirklich neue Antibiotika konstruieren? Und ich kann nur sagen, ist eigentlich ein Blödsinn. Wir brauchen gar keine neuen Antibiotika. Wir brauchen nur Ärzte mit Hirn. Also alle Ärzte, die zum Beispiel bei Schnupfen ein Antibiotikum verschreiben, denen wird die Hand abgehackt. Das geht eben nur zweimal und dann ist die Sache erledigt. Also dieser dauernde Drang, wir müssen unbedingt wieder was Neues erfinden, das ist gar nicht wahr. Wir können, wir brauchen es nicht. Aber trotzdem, stellen Sie sich vor, Sie sind jetzt in einem amerikanischen Spital und der amerikanische Präsident sagt, ich möchte, dass dieser Patient geheilt wird. Und Sie sagen, das geht aber nicht, der hat nur multiresistente Keime, der war ja, die Reichen sind in den reichen Spitälern und die müssen natürlich viel zahlen dafür. Und da muss ich natürlich schon was Neues finden. Daher finden wir auch ununterbrochen was Neues. So ist es also. Die Antibiotika sind alle im Keller, die können wir alle nicht mehr verwenden, sind nicht mehr effektiv gegen diese Killerbugs. Und die Killerbugs warten schon um die nächste Ecke, speziell auf Sie. Ja. Sie gehen dort vorbei, greifen zum Beispiel die Haltestange in der Straßenbahn an. Aber wenn wir zu Hause sitzen, geht es auch nicht, weil wir die Herausforderung durch diese Bakterien brauchen. Da sehen Sie also ein Beispiel, die Arme ist gestorben, weil es kein Antibiotikum mehr gegeben hat. Das war der Grund. Ganz Brasilien hat sich niedergelegt und hat geweint. Dass die Fußball-Weltmeisterschaft verloren haben, das hat sie nicht gestört. Aber das ist die Königin der Brasilianerin. Und ist gestorben, nicht am Zika-Virus, wie wir gemeint hätten, sondern an einem Acinetobacter. Man hat ja zuerst die Beine abgeschnitten, dann hat man ja die Hände abgeschnitten und zum Schluss starb der Rumpf so vor sich hin. Und das alles nur, weil es keine Antibiotika gibt. Jetzt gibt es aber eh so viele. Wir haben ja vorher schon so eine Zusammenstellung gesehen, dass immer, wenn kaum wurde etwas erfunden, kam schon die Resistenz dahinter her. Die Frage ist nur, wie ausgeprägt war die Resistenz. So gibt es manche Sachen, die haben das relativ lange überlebt, zum Beispiel Penicillin. Das ist ja schon so uralt und da müsste man eigentlich erwarten, dass man das gar nicht mehr verwenden könnte. Und trotzdem ist heute noch Penicillin G das Mittel der Wahl gegen Streptokokken. Also da muss man ehrlich sagen, diese Regeln, die gelten nicht für alle. Dann haben Sie da zum Beispiel die Aminoglykoside, nicht? Was der Entdecker der Aminoglykoside, der ist steinreich geworden, weil er ein paar Patienten halt mit Tuberkulose geheilt hat. Dann sind sie alle vertäubt worden und an die Dialyse geschickt worden, weil man das nicht gewusst hat. Und die Aminoglykoside ist ein Beispiel, dass man Antibiotika 50 Jahre lang falsch verwendet hat. Und da hat niemand kapiert, dass man die Dosis an die Nierenfunktion, an das Gewicht, ans Geschlecht anpassen muss. Man hat einfach fixe Dosen, 1 Gramm Amikazin hat man, oder Streptomycin hat man sozusagen in die Böpsche der Patienten hineingejagt. Der eine ist taub geworden, beim anderen hat es nichts genutzt, weil die eben unterschiedliches Gewicht hatten. Das geht halt einfach nicht. Bei anderen ist das nicht so schlimm. Nicht? Beim Beta-Lactam, da geben wir sowieso immer die höhere Dosis. Dann sehen Sie hier auch ein Beispiel der 1952, die Makrolide. Wir haben gerade gehört, dass die Substanz auch in der Tierzucht verwendet werden. Und die neueste Schöpfung eines Makrolids, der Telidromycin geheißen. Nachdem in Österreich der erste Patient an einem Leberversagen gestorben ist, wurde das Präparat wohin abgeschoben? In die Schweinezucht. Also nicht, Sie glauben es nicht, dass das jetzt nicht mehr einnehmen, sondern Sie nehmen es ja über Schwein. Besonders wenn Sie das Schwein nicht entsprechend kochen, sondern so Sushi-Schwein oder so. Das Essen. Da sind nicht nur die Bandwürmer drinnen und die Trichinen, sondern auch die Antibiotika. Dann sehen Sie zum Beispiel Cephalosporine 1953. Die sind schon so alt und trotzdem gibt es noch immer. Aber bald nicht mehr, weil sie eben zu stark verwendet werden. Und auch auf der eigenen Station zum Beispiel, wenn dort ein Patient eine Lungenentzündung hat, da kann ich ja heute bestimmen, ob der jetzt die Pneumokokken hat oder nicht. Und trotzdem kriegt er Zeftreaktion. Da habe ich mir gedacht, also jetzt haben wir gerade gesagt, für die Resistenzentwicklung ist es blöd, wenn man gleich mit so einer Bombe anfängt, Aber auf der anderen Seite hat der Nachtdienst die Möglichkeit nicht. Und es ist wie beim Fußball, never change a winning team. Da sagen alle, na, das hat jetzt gut hingehauen, der kriegt jetzt weiter diese Bombe. Und das ist die Ursache für die Resistenzentwicklung. Würden wir das immer zurückschrauben und würden wir eine bessere Diagnostik haben, dann wären wir vielleicht in vielen Fällen nicht gezwungen, da gleich ein Opti-Plus oder Opti-Name oder irgend sowas zu geben. Nun ist es immer weitergegangen und Sie sehen also, das Letzte sind also die Pleuromutiline, nicht? Wo wurden denn die entwickelt? In Österreich, das weiß aber niemand. Und die haben auch ein Schweinemedikament, das heißt Thiamolin, entwickelt. Und wir hatten mal so einen Patienten, der hatte so eine resistente, multiresistente Mykoplasmenart, dass nur dieses Thiamolin geholfen hat. Und wir haben dann diesen Patienten das mit dem Schaufel eingeben müssen, weil ein Schwein isst keine Tablette und dem muss man mit der Schaufel in das Schwein hineinschaufeln und so ist auch der Patient bis da oben hin jeden Tag mit Thiamolin angeschoppt worden, aber er hat es überlebt. Also man sieht, nicht alles ist schlecht und es gibt immer wieder, zumindest hat es da bis jetzt immer neue gegeben. Die Frage ist jetzt, jetzt haben alle Leute gesagt, nein, das Zeitalter der Erfindung der Antibiotika ist vorbei, es gibt nichts Neues, wir werden alle sterben. Da sehen Sie, dass das eigentlich gar nicht stimmt, nicht? Weil es sind schon relativ wenig, weil Sie sehen, dass da zum Beispiel in Deutschland zwischen 1991 und 2000 sind immerhin 22 neue Präparate auf den Markt gekommen. Und jetzt sind es dann nur mehr ganz wenige, aber wir werden gleich sehen, dass das von Jahr zu Jahr stark schwankt. Jetzt fragt sich ja jeder, warum gibt es eigentlich damals 22 und jetzt nur 4? Ja, der Grund ist der, dass das so teuer ist, diese zu entwickeln. Die Behörden verlangen immer mehr und immer mehr. Der Produzent möchte einen Gewinn machen. Die pharmazeutische Industrie ist niemals human und barmherzig, weil da würde sie im Vatikan situiert sein. Aber nein, sie sind in den USA situiert und da müssen sie meistens viel zahlen. Was ein Glück ist. Nicht? Weil zum Beispiel Zeftriaxon kostet in den USA 23 Euro ein Gramm. Bei uns kostet es wie viel? 0,5 Euro. Ja? Weil wir sind wie in Indien. Wir sind arm. Wir haben nämlich eine Krankenkasse. Und nicht schimpfen über die Krankenkasse, sie erspart uns Millionen jeden Tag. Aber das Schlimme ist, dass das so lange dauert, bis man das entwickelt. Aber noch schlimmer ist, wenn das in die Hose geht. Und Sie sehen hier das Präparat Provan. Wie dieses Präparat eingeführt wurde, das ist ein Fluorquinolon. Aber nur so lange, bis es einen Österreicher getroffen hat, der durch den ethylischen Abusus eine Leberschwäche gehabt hat. Boing, war die Leber hin. Mit dem Trovan ist heute aus. Obwohl das in der Herstellung nichts kostet, ein super Spektrum hat. Bei der Meningitis, im Meningitis-Gürtel dort, ist ja eine Tablette und der Meningitis ist weg. Nicht? Aber trotzdem, geht halt nicht. Und das Telethrombizin, das haben wir schon gehabt, das essen Sie heute in Form von Schweinefleisch. Schweinefleisch kann ich nur sagen, ich würde es nicht essen. Denn wenn es wenigstens ein richtiges Schwein ist, aber diese armen Schweine, ja, die werden ja aus ganz kleinen Schweinen, wo sie so lieb sind, sozusagen in die Schlachtfähigkeit geboostert. Und die tun nicht, dass man nur Leid tun, aber auch die Fleischqualität ist nicht gut. Aber da ist es jetzt drinnen. Und dann muss man ja auch die Antibiotika zulassen für Schwangere. Na, welche Schwangere nimmt freiwillig ein Präparat ein, wo ich ihr sage, an dem könnten sie unter Umständen auch sterben. Ich nicht. Ne? Aber der absolute Tod für alle Antibiotika ist das Land Indien. In Indien wird alles kopiert. Wir hatten zum Beispiel Linezolid. Da haben wir gesagt, um Gottes Willen, endlich haben wir ein Antibiotikum, das oral gegeben gegen MRSA wirkt. Und das wurde hier nur unter schwersten Bedingungen, war sehr teuer und war nicht für alle zu bekommen. Aber in Indien haben sie das hergestellt Und in Indien gibt es heute so viele resistente Staphylokokken wie sonst nirgends. Die haben übrigens auch eine ESBL-Rate von 99%. Also das ist das absolute Land, wo Sie nie hinfahren dürfen, wenn Sie einmal eine Infektion haben wollen. Wenn Sie selber mal eine Infektion haben wollen, fahren Sie nach Schweden. Die haben lauter Uralthüte dort und die brauchen das alles nicht. Wo braucht man denn jetzt eigentlich neue Antibiotika? Jetzt haben wir gerade gehört von Dr. Fossen, dass bei MRSA, da haben wir inzwischen genug, da ist nicht so, dass wir den Notstand schon haben. Bei MRSE schon gar nicht, aber der vancomycin-resistente Enterococcus faecium, da haben sie ein Problem. Wir nicht so sehr in Europa, aber in den USA. Warum? Weil sie so viel orales Vancomycin gegeben haben. Vancomycin ist heute out. Das gibt heute wirklich niemand mehr. Weder parenteral noch oral. Aber die sind halt gescheiter wie die Welt. Und das Resultat ist, dass sie so viele vancomycin-resistente Enterokokken haben. Aber die anderen drei, die gehören jetzt zu unseren Freunden da. E. coli, das nennen wir gar nicht, aber die Klebsiella. Die Klebsiella, die tyrannisiert jetzt die Menschheit, genauso wie sie es früher gemacht hat. Denn früher hat man Ampicillin gehabt und der Selektionskeim Nummer 1 auf der Hämatologie beim neutropenischen Patienten war Klebsiella. Und wir sind von Patient zu Patient gegangen und wenn also ein hämatologischer Patient plötzlich angefiebert hat, haben alle gesagt, hoffentlich hat der keine Klebsiella. Boom, natürlich hat er die Klebsiella gehabt. Und dann kam noch Pseudomonas, das waren die beiden, die den Patienten dann eliminiert haben. Aber hier sehen Sie auch ein Phänomen, dass ein Keim auftaucht, der immer lieb war. Acinetobacter wohnte in der Erde und hat gesagt, wie komme ich einmal ins Spital? Und der hat ja den Beinamen auch Irakibacter, denn im Irakkrieg haben die Amerikaner so viel Blödtherapie gemacht, sie haben allen Leuten Penemme hineingeschüttet. Nicht wir als Österreicher, wir sagen immer, was kennen Sie für ein Antibiotikum? Ospen oder Penicillin V oder Penicillin G. Und alle haben gesagt, blim, 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 blim. In Wirklichkeit ist das Einzige, was wir wirklich brauchen. Da brauchen Sie noch vielleicht noch ein bisschen Tetracyclin, aber Sie kommen mit zwei Antibiotika vollkommen aus. Nehmen Sie sich ein Beispiel in Schweden. Da hat man eine schöne Studie gemacht, Doxycyclin verglichen mit Meropenem zur chirurgischen Prophylaxe. Was ist rausgekommen? Genau dasselbe. Nur kostet das eine 1 zu 1000. Ja, und dann haben wir aber da unten am grünen Strich dann noch den Aspergillus. Gegen die Pilze haben wir eigentlich fast nichts. Also wenn man einmal den Aspergillus in der Lunge hat, der ist also nicht glücklich. Und da haben wir schon viel Substanzen gegeben. Wir haben ja schon 20 Jahre lang die falschen Substanzen gegeben, nämlich Voriconazol, bis wir draufgekommen sind, dass die Pharmakogenetik von dieser Substanz individuell so verschieden ist, dass man da gar keine richtige Gebrauchsanweisung herstellen kann. Das hat eben auch mit diesen pharmakogenetischen Kurven zu tun, wie wir vorher gesehen haben, mit dieser Spitzenkonzentration oder brauche ich eine konstante Konzentration. Und wenn jetzt einer sagt, es gibt nichts, das ist nicht wahr. Glauben Sie das nicht, was in der Zeitung steht. Aber Sie sehen, das ist alleine im deutschen Sprachraum. Und Gott sei Dank sind wir in Österreich auch vertreten mit der Mabriva. Die ist noch immer da draußen in Leasing. Aber sonst nicht sagen, dass es keine Forschung gibt. Forschung gibt es und es gibt immer wieder neue Sachen. Manchmal kommen auch Produkte raus, wo man nachher draufkommt, ist vielleicht doch nicht so gut gewesen. Und das wissen wir, also 18 neue. Aber jetzt haben wir natürlich auch neue Substanzen gehabt. Nicht, dass die jetzt optimal sind, ja, aber zumindest haben wir einmal ein Cephalosporin erfunden, das gegen MRSA wirksam ist, weil MRSA sind normalerweise nicht gegen Beta-Lactam empfindlich. Dann hat man immer gesagt, ihr verwendet zu viel Penemme, das gehört einfach weg. Also wurde der Trick gemacht, etwas Uraltes, dass man ein Cephalosporin mit einem Beta-Lactamase-Inhibitor kombiniert hat. Glauben Sie, dass das was Neues ist? Das wurde jetzt gerade eingeführt. Aber in Russland gibt es schon seit 15 Jahren die Kombination Cefoperazon Sulbactam. Wenn jetzt einer sagt, das ist was Neues, es ist nicht neu, sondern das Geschäft ist neu, klingelingeling. Aber gescheit brauchen tun wir es an und für sich nicht. Dann das Linezolid, haben wir schon gesagt, die Inder haben das Ding, da musste man schnell was anderes erfinden, damit die das Patent nicht mehr haben. Das Linezolid, jetzt sagt man, es ist weniger giftig, ja, weil die Dosis halbiert wurde. Wenn wir mal die Dosis, auf derselben Dosis sind wie Linezolid, dann wird es auch giftig sein. Dann Dalbavancin. Dalbavancin habe ich selbst in Mailand vor 40 Jahren mit dem Professor Periti haben wir diese Substanzen gescreent und gesagt, dass aus diesem Präparat könnte etwas werden. Dann wurde das verkauft in die USA. Dort hat man gesagt, das hat so eine lange Halbwertszeit. Und wenn ich aber jetzt einen Patienten habe, der allergisch ist, dann ist das dort zwei Wochen lang in seinem Körper drin und er bringt das nicht raus. Deswegen wurde es auf Eis gelegt. Und jetzt gibt es plötzlich als neues Antibiotikum in Wirklichkeit 40 Jahre im Kühlschrank. Nicht? Aber jetzt kommt immer darauf an, bei wem ich jetzt bin. Und das Dalbavancin hat auch eine ganz merkwürdige Tatsache, dass es nämlich die Small Colony Variants bei Staph aureus selektiert. Das ist ein Hammer. Vor denen fürchten sich ja alle, die jemals mit das Wort Staphylococcus aureus in den Mund genommen haben, fürchten sich vor denen, vor diesem Persistum, die dann plötzlich wieder ausbrechen und den Patienten dann wieder krank waren. Und gegen die Tuberkulose haben wir Gott sei Dank auch was Neues. Glauben Sie der Cassandra nicht, es gibt jeden Tag was Neues. Und wenn Sie glauben, Sie können nicht mehr weiter, rufen Sie uns einfach an. Wir sind immer da. Das ist für Sie, die jemals rigoros in Chemie gemacht haben, nach dem Motto, widersteh sie mir. Können Sie da was Gemeinsames herauslesen? Eine Mediziner nicht. Und die Chemiker, nur das ist für jede dieser Gruppen ein eigener Chemiker zuständig. Also ich sage nur, es gibt alles, oder das dann. Das schaut alles schon viel einfacher aus, aber es gibt diese Substanzen. Es hat aber gar keinen Sinn, die da jetzt herunterzubeten in Bezug auf Molekulargewicht, Penetration und Beta-Lactamase-Stabilität. Man kann es sowieso nicht merken. Ja? Und auch von diesen ganzen Präparaten, von dem da wird maximal eines überleben, beim vorherigen auch. Ja? Also das ist nicht so, dass nichts gibt, aber es gibt auch zu viel. Und da haben Sie jetzt eine Liste, die als Schlafmittel verwendet werden kann. Statt Schäfchen zu zählen, nehmen Sie ein Blatt und lesen das bei schummrigem Licht im Bett. Spätestens in Zeile 5 sind Sie schon eingeschlafen. Ja. Das soll Ihnen nur zeigen, dass viele Substanzen die Phase 3, das ist ja vor der Vermarktung, erreicht haben. Aber das wissen wir alle noch nicht, weil wir die Pläne der pharmazeutischen Industrie nicht wissen. Und die gehen ausschließlich nach dem Geld. Warum gibt es in der TBC so wenig neue Substanzen? Na, weil das die Armen sind. Die Armen kriegen die Tuberkulose. Nicht die Amerikaner, sondern die in Rangoon, am Irrawaddy, ja, die kriegen dann die multiresistente Tuberkulose. Die haben aber leider kein Geld. Und so geht es halt. Brauchen Sie keine Angst haben, es gibt alles Mögliche, sagen Sie mal, irgendeine Erkrankung und schon haben wir was Neues. Zum Beispiel ein neues Tetracyclin, das wäre der Hammer. Nicht? Doxycyclin, nicht das unmodern, nicht? Aber das Omatazyclin, das klingt schon so romantisch, das wird einmal was Gescheites werden. Ja. Und da gibt es auch also alles Mögliche, aber dann müssen wir den Spieß umdrehen, sagen Sie mir, was Sie für ein Problem haben, dann liste ich Ihnen das auf, was es gibt. Ist da irgendwas Interessantes dabei? Wie wäre es denn mit Cadazolid? Für die Antibiotika-Colitis. Aber noch besser ist, man erzeugt die Antibiotika-Colitis nicht und gibt kein, wie heißt das, Quinolon, das am häufigsten eine Antibiotika-Colitis macht. Genau, Moxifloxacin, seitdem der ursprüngliche Produzent flach gefallen ist, wird das immer mehr und mehr drin ins Hirn und in unserem Lieblingsspital, im Kaiser-Franz-Josef-Spital, hat man das auch wirklich kapiert, nicht? Und hat das praktisch abgeschafft, weil es eben so. Aber jetzt kommt eben Cardazolid, der kostet wahrscheinlich eine Tablette so an die 500 Euro, das sind 1000 Euro pro Tag, mal 10, sind 10.000 Euro. So muss man es machen. Außerdem können Sie mit der Pharmaindustrie furchtbar reich werden. Sie müssen jetzt nur warten, bis der Trump sich wieder normalisiert hat, aber dann können wir wieder die Kompanien ausfindig machen, wo sie über Nacht reich werden können. Und dann gibt es solche, die haben wir frisch erfunden und die können Sie jetzt schon in den Mistkübel werfen. Zum Beispiel Ceftobiprol. Wunderbar, wirksam, aber leider nicht verkäuflich. Das andere gibt es in Russland. Das Ceftolozan ist gerade in Österreich zugelassen worden. Was ist mit dem Doripenem? Das Doripenem war einfach zu gescheit. Das gibt es auch. Die wollten aber einen zu hohen Preis haben und haben gesagt, 500 Milligramm von uns ist so wie 2 Gramm von denen. Da haben sie aber leider gelogen. Und so ist also, hat also Takeda einen Verlust von 25 Millionen Dollar eingefahren. Isepamycin, das gibt es auch, ist ein Aminoglycosid, aber es möchte niemand verwenden. Das ist weniger giftig, hat ein größeres Spektrum, aber ist unbekannt. Tigecyclin ist nichts geworden, ne? Das ist den Leuten nur schlecht geworden, aber sonst hat es nicht eingeschlagen und das Daptomycin hat nicht eingeschlagen. Ist auch 40 Jahre im Kühlschrank gestanden, bis es von irgendeinem Todel wieder ausgegraben wurde. Und bei den ersten 10 Probanden haben 8 Probanden einen Muskelschwund erlitten. Deswegen ist es im Kühlschrank gelegen. Aber dann hat irgendeiner gesagt, na, nehmen wir ein bisschen weniger. Dann wird es nicht so sein. Tatsächlich ist das aufgegangen. Na, und so gibt es also die schlimmste Gruppe, sind allerdings die Quinolone. Nirgends gibt es so viele Nebenwirkungen wie bei den Quinolonen. Und deswegen hören wir einfach auf. Wir wollen das einfach nicht mehr haben. Wir wollen also die Hygiene, wo wir haben, nicht Hände waschen, ist doch gescheiter wie den Boden aufschlecken. Dann der nationale Antibiotika-Einsatz, wir haben lauter so Kommissionen, gibt es auch im Ministerium. Es geht zwar nichts weiter, aber wir gehen immer wieder dorthin. Und die Antibiotika-Verwendung ist auch alter Hut, nicht, nicht Zwutschgeldosen. Heute haben wir es allerdings kapiert und wir sagen, hohe Dosis, sonst können wir da nicht mithalten. Und deswegen hören wir jetzt auf. Danke.